BR Heimat. Habe die Ehre.
Mit Bettina Arne, ich grüße ganz herzlich. Und bei uns geht's heute auf eine kleine Zeitreise. Wir begeben uns zusammen mit unserem Studiogast, unserer Studiogästin, in die 1950er Jahre. Damals hat sich für die Frauen vieles geändert. Viele haben wirklich zu arbeiten begonnen und da war natürlich die Sekretärin ein Traumberuf. Endlich eigenes Geld, unabhängig sein, man konnte aus Liebe heiraten, nimmer weil man den Mann als Versorger unbedingt gebraucht hat, ja und nach Feierabend auch das Leben ein bisschen genießen. Bei uns zu Gast heute die Kulturwissenschaftlerin Annegret Braun. Sie hat ein Buch gerade geschrieben über die Sekretärin, das sie heute bei uns vorstellt und warum das damals wirklich ein begehrenswerter Job war für junge Damen und warum das eine kleine Kulturrevolution auch war, der Beginn einer Emanzipationsbewegung, das wird uns heute interessieren. Herzlich willkommen, liebe Frau Braun.
Grüß Gott.
Haben Sie Sekretärinnen in Ihrem Leben erlebt? Vielleicht nicht im privaten Umfeld, dass Sie eine hatten, aber wenn Sie wo hingegangen sind und wie haben Sie die da erlebt? Eine Sekretärin heutzutage, was ist das für eine Dame heute?
Ja, so viele Sekretärinnen bin ich gar nicht begegnet, aber ich erinnere mich an die Sekretärin an der Uni. Also die hatte schon ein sehr, sehr breites Aufgabenfeld und also Briefe tippen, glaube ich, war ihre kleinste Aufgabe oder Kaffee bringen.
Sondern sind Managerinnen sie, eigentlich,
absolut,
gell? Absolut,
ja. Genau.
Und man muss immer mit Respekt und Demut kommen, finde ich.
Ja, ja.
Ich habe also die Vorzimmer immer mit Demut und Respekt betreten, denn ich wusste, da führt der Weg vorbei.
Ja, ja. Sie haben ein großes, großes Können und auch eine große Macht letztendlich. Sekretärinnen, die wissen genau Bescheid, die wissen oft mehr als der Chef.
Absolut. Es war nicht ganz so in den Anfängen, in den 50er Jahren. Darüber werden wir uns gleich unterhalten. Wir sprechen heute über die Sekretärin. Und wie das damals angefangen hat in den 50er Jahren, das weiß Annegret Braun, Kulturwissenschaftlerin. Und in dieser Eigenschaft hat sie gerade ein Buch darüber geschrieben. Jetzt wollen wir uns erst einmal ein bisschen auf Sie kaprizieren. Mhm. Sie haben einen ganz interessanten Lebensweg. Eigentlich mal angefangen als Krankenschwester und dann doch über Umwege irgendwie bei der Kulturwissenschaft gelandet. Wie kam das denn?
Ja, also nach dem Abitur hatte ich wirklich genug vom Lernen. Da wollte ich auf gar keinen Fall studieren, sondern was Praktisches machen und habe dann Krankenschwester gelernt. Und es hat mir auch gut gefallen und nach einigen Jahren ist so ein Wissensdurst gekommen. Ich bin dann ein Jahr nach Frankreich gegangen und als ich zurückgekommen bin und wieder als Krankenschwester gearbeitet habe, da habe ich gedacht, da ich mich doch noch ein bisschen was anderes machen. War aber etwas unentschlossen und habe dann mit französischer Literaturwissenschaft angefangen. Und habe gedacht, ich kann beides machen. Habe ich auch 4 Jahre gemacht, dass ich studiert habe und eben dann Wochenenddienste und Nachtdienste gemacht habe. Und fand es schön, beides zu haben. Also das Praktische und das Theoretische. Aber dann habe ich bei der französischen Literaturwissenschaft und Italienisch habe ich auch studiert, habe ich gemerkt, ist mir alles zu trocken. Also wenn man 1,5 Stunden drüber redet, warum Madame Bovary das Sektgläschen ausleckt, dann habe ich gedacht, das ist nicht meine Welt. Und dann bin ich an der Uni immer an einem Institut vorbeigelaufen. Das hieß Institut für Deutsche und Vergleichende Volkskunde.
Mhm.
Und ich dachte, das muss ja was Langweiliges sein.
Man weiß es nicht, das junge Mensch. Ich habe es auch nicht gewusst. Ja. Ich habe erst im Nachgang erfahren, was das eigentlich für ein spannendes
genau.
Fach ist. Ja.
Genau. Mhm. Und dann, als ich wechseln wollte, habe ich dann einfach das Vorlesungsverzeichnis durchgeschaut und dann bin ich auf Seminare gestoßen und gedacht, was ist denn das für ein spannendes Fach? Und sehe oben drüber deutsche und vergleichende Volkskunde, was heute empirische Kulturwissenschaft europäische Ethnologie heißt und tatsächlich den Inhalt besser trifft.
Ja, und die sind nah am Leben.
Absolut. Mhm. Alltagsgeschichte, das ist das, was mich brennend interessiert. Und man konnte im Prinzip alle Themen, die einen interessieren, bearbeiten, wenn man eben eine kulturwissenschaftliche Fragestellung gestellt hat.
Ja. Schön. Und das hat sie dann genau da abgeholt, wo sie sein wollten. Das fanden sie toll.
Absolut meins. Ja. Genau.
Mhm. Und wie ging es dann weiter? Weil das ist natürlich immer diese alte Frage, die, glaube ich, jeder Geisteswissenschaftler kennt. Ich bin ja auch einer. Mhm. Man sagt mir immer, ja, und was machst du denn dann damit? Mhm. Und ich sage immer, alles oder nichts. Mhm. Also es befähigt zu vielem, aber natürlich muss man auch sich selber bemühen, Fachbereiche zu finden oder Sparten zu finden, wo man sich dann einbringt und sagt, da könnte ich es mir vorstellen. Ich glaube, da könnte ich was bewirken oder was tun. Bei mir war es eben der Journalismus.
Ja. Ja, bei mir, also mir hat im Studium eben schon Frauengeschichte auch sehr interessiert und ich habe ja später angefangen zu studieren und als dann ich geheiratet habe und meine Töchter bekommen habe, habe ich dann auch aufgehört als Krankenschwester und habe dann promoviert. Und da habe ich über den BR, über den Frauenfunk promoviert. Das fand ich auch total spannend. Es hat mir dann also sehr viel Spaß gemacht, mich so ein Thema zu vertiefen.
In Ihrem Buch wird auch zweimal, da habe ich mich auch gefreut beim Lesen, der Frauenfunk des Bayerischen Rundfunks erwähnt oder zitiert. Mhm. Da habe ich gedacht, schau her, die Frau hat Ahnung. Die weiß, wie es bei uns zugeht.
Danke.
Ja.
Ja, und ich war dann 40, als ich promoviert habe, da hat der Arbeitsmarkt auch nicht natürlich nach mir gerufen. Aber mir hat es immer gefallen, mich sehr in Themen einzuarbeiten. Und ich war dann Lehrbeauftragte an der Uni in München und habe dann auch Bücher geschrieben und habe in Dachauer Forum, eine erwachsene Bildungsstätte, habe ich dann auch eine Geschichtswerkstatt geleitet. Also ich konnte da vieles von dem, was ich gern mache, anbringen.
Und diese Frauenthematik, warum hat Sie das so interessiert? Eben diese Frauengeschichte, Emanzipation, Wahlrecht, beruflicher Lebensweg, was eben da alles da reinspielt?
Ja, ich fand immer, dass das etwas in den Hintergrund geraten ist, die Frauengeschichte. Wenn über allgemeine Geschichte geredet wird, sagt man, die Frauen sind ja mit drin, aber das ist nicht so richtig wahr. Also es geht vor allem dann um Männergeschichte. Und ich fand, bei den Frauengeschichten, da gab es so viel zu entdecken.
Und das Sekretärinnenbuch, was war da der Auslöser oder der Impetus dafür, dass Sie gesagt haben, das will ich jetzt als nächstes Mal bearbeiten, das Thema und schriftlich niederlegen?
Also ich habe schon für andere Bücher im Deutschen Tagebucharchiv recherchiert und wollte für ein neues Buchprojekt eben wieder im Archiv nach einem spannenden Thema schauen und habe dort nach Frauentagebüchern geschaut. Und dann hat mir die Leiterin des Tagebucharchivs gesagt, dass eben da ein Tagebuch einer Zugsekretärin wäre, die sehr viel Tagebuch geschrieben hat und sehr interessant geschrieben hat. Und das fand ich natürlich sehr, sehr spannend. Und wollte eigentlich eine Biografie schreiben.
Über die Doris, über die wir dann
genau,
noch reden werden.
Richtig. Aber das hat dann für eine Biografie zu wenig hergegeben und deshalb habe ich es ausgeweitet auf die Sekretärin. Aha. Und vielleicht, was ich noch sagen möchte, ist eine Zugsekretärin, da wissen ja, also ich habe noch niemanden getroffen, der wusste, was das ist.
Ich weiß es schon.
Nein,
es ist einfach eine Altersfrage, fürchte ich leider. Ich weiß, was eine Zugsekretärin ist. Also ich weiß es noch, ja klar. Aber die Jungen, die staunen dich an, wenn du sagst, da gab es ein Schreibabteil. Also nicht, dass ich als Kind oder Jugendliche selbst gesehen hätte, aber wir wussten davon.
Auch bei meinen Lesungen, ich habe auch ältere, keiner wusste, was
tatsächlich.
Was ist. Und da denke ich auch,
ich hatte Eisenbahner in der Familie.
Wenn es einen Zugsekretär geben, einen Mann, dann hätte man das vielleicht schon viel früher darüber geschrieben.
Und wir waren zwei Onkel bei der Eisenbahn. Vielleicht kam es daher.
Ja, bestimmt.
Die haben natürlich aus ihrem Berufsfeld erzählt. Ja? Wahrscheinlich kam es daher.
Ganz bestimmt.
So kam das zustande. Das ist was ganz Spannendes. Das würde ich auch gerne ein kleines bisschen vertiefen. Dieses Tagebucharchiv, das Deutsche. Was ist denn das?
Also, das gibt es auch in Italien und Frankreich. Das ist ein Archiv, in dem Tagebücher gesammelt, dokumentiert werden.
Von berühmten Leuten, von Persönlichkeiten oder müssen die Frauen, die Männer, also die werden ja nicht jedes nehmen, da muss ja irgendwie was Substanzielles dahinter sein, oder?
Also die nehmen schon wo der Alltag beschrieben wird, von ganz gewöhnlichen Menschen. Und es gibt Tagebücher, die ersten Tagebücher sind vom 18. Jahrhundert und die neuesten Tagebücher sind ein paar Jahre alt. Also ich habe zum Beispiel ein Tagebuch verwendet, das wurde auf dem Flohmarkt gefunden. War einfach spannend und hat man aufgenommen. Und es gibt einfach sehr viele Tagebücher auch von zum Beispiel Kriegserlebnisse. Das wird sehr viel für Forschung verwendet. Auch sehr viele Forscher vom Ausland, von USA kommen zum Beispiel, wenn sie über ein deutsches Thema schreiben und recherchieren im Tagebucharchiv. Weil so nah kommen den Menschen ja nicht wie übers Tagebuch. Und vor allem, es ist ja kein Rückblick, was man dann erstellt, sondern man lebt ja direkt in der Zeit mit.
Ja, wo ist es und wer kann das benutzen?
Das Tagebuch ist in Archiv ist in Emmendingen bei Freiburg und im Prinzip kann das jeder benutzen, der eben einen Grund angibt, warum er das benutzt.
Manche also du musst halt hingehen und darfst dort Einschau halten, du darfst es anschauen. Du kriegst einen Lesesaal, nehme ich an, oder?
Ja.
Du kriegst es natürlich nicht mit.
Es kommen sehr viele Besucher, man muss sich also rechtzeitig anmelden, aber es hat einen sehr guten Internetauftritt mit einer Recherchemöglichkeit. Das heißt, man kann schon von zu Hause, von seinem Schreibtisch schon recherchieren nach Themen und dann muss man sich anmelden und dann bekommt man diese Tagebücher vorgelegt.
Sehr spannend. Ja, und vor allem für geschichtsinteressierte Menschen.
Total, also das ist, also eine Kulturwissenschaftlerin ist das eine Schatztruhe.
Ja.
Also
wer ist denn da der Träger? Spannend. Ist das staatlich?
Nein, das ist nicht staatlich. Ich weiß gar nicht genau, wer der Träger ist, ob das eine Stiftung ist.
Die Stiftung wahrscheinlich,
ja,
gell?
Ja,
Stiftung.
Genau.
Klingt nach Stiftung, ja. Weil die Menschen, die dort arbeiten, müssen ja auch irgendwie bezahlt werden. Also
ja,
denke
ja,
ich, ist eine Stiftung.
Es sind eigentlich gar nicht so viele bezahlte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, sondern glaube ich 4. Aber es sind sehr, sehr viele Ehrenamtliche, die dort mitarbeiten und diese Tagebücher sichten, nach Schlagworten verzeichnen und eventuell auch in eine deutsche Schrift setzen, wenn es schwer leserlich ist, genau, oder schwer leserlich ist. Also das sind sehr viele Ehrenamtliche.
Also in diesem Tagebucharchiv haben Sie zum Beispiel die Geschichte von der Doris, von der Zugsekretärin gefunden und nachgelesen. Und auch da werden ja auch Passagen zitiert. Das ist sehr, das geht einem sofort sehr nahe. Da haben Sie recht, wenn man das liest, wie die junge Frau beschreibt ihren Lebensalltag und auch die Begegnung mit dem Chef hier und mit einem anderen Chef dort, da merkt man, dass es wahnsinnig direkt ist. Da wird nichts beschönigt, die lässt nichts weg, weil sie schreibt ja nicht für uns, für die Nachwelt, sie schreibt es ja für sich. Und das ist sehr bestechend, fand ich, bei der Lektüre ihres Buches, dass man da so wirklich ganz nah dabei ist,
Ich habe ja auch andere Tagebücher dann noch verwendet, als ich gemerkt habe, ich weite es aus auf Sekretärinnen. Und es ist schon sehr berührend, was man da liest. Also als ich da recherchiert habe und auch nicht wusste, ich habe mir die Tagebücher da bereitlegen lassen, wo zu vermuten war oder wo eine Sekretärin geschrieben hat. Aber da muss man natürlich erstmal Tagebücher durchwälzen, bevor man dann an Stellen kommt, die wirklich auch relevant sind für das Buch. Aber das war dann so spannend, dass ich mich da richtig festgelesen habe zum Teil.
Glaube ich. Wir wollen uns gleich weiter unterhalten über diese besondere Zeit, 50er Jahre nach dem Krieg. Man hat wieder nach vorne geblickt und da hat sich eben die Gesellschaft verändert und vor allem die Arbeitswelt der Frauen sehr stark verändert. Und was es damals für die jungen Frauen bedeutet hat und warum es auch wirklich ein sozialer Aufstieg war für viele. Wir sprechen über die Sekretärin, ein Traumjob für viele junge Frauen in den 50er Jahren. Es gab ja früher, habe ich auch Ihrem Buch entnommen, eigentlich nur Sekretäre. Also es war ein männlicher Beruf.
Ja, das war lange Zeit ein männlicher Beruf, also Sekretäre, die an Stehpulten in feinster Schrift geschrieben haben und es war eine geistige Arbeit und dann hat man eben durch die Bürokratisierung und den zunehmenden Handel hat man mehr Sekretäre gebraucht.
Und die Schreibmaschine hat eine Rolle gespielt.
Und die Schreibmaschine hat eine ganz große Rolle gespielt. Die wurde 1873 in Amerika dann entwickelt und kam um die Jahrhundertwende nach Deutschland, hat sich da verbreitet, aber schwierig verbreitet, weil es war ja eine Maschine.
Und es war laut.
Laut, hat nach Farbe und nach Öl gerochen. Und die Sekretäre, die haben sich geweigert, an einer Maschine zu arbeiten. Es ist ein geistiger Beruf. Sie sind doch keine Fabrikarbeiter, die an einer Maschine arbeiten.
Und, hat man Frauen genommen.
Ja, die ersten Hersteller mussten sogar, wenn sie ihre Schreibmaschine verkauft haben, mussten sie eine Schreibkraft mitliefern sozusagen.
Ja, Wahnsinn.
Und man hat dann Frauen genommen, man hat einfach gemerkt, sie sind da schnell, sie sind fingerfertig, weil oft kamen sie aus dem Bürgertum, hatten Klavierspielen gelernt. Sie waren willig, sie waren mit weniger Lohn zufrieden.
Gebildet in der Regel.
Genau, hatten ein Sprachgefühl.
Oder Sprachkenntnisse auch
richtig,
natürlich.
Genau.
Gehört ja zum guten Ton,
genau.
Französisch zu können, auch oft Italienisch oder Englisch.
Genau, genau. Und so hat man Frauen genommen. Also ich habe in meinem Buch ein Beispiel, eine Lebenserinnerung einer Sekretärin, die 1915 angefangen hat mit dem Beruf. Und es war damals schon sehr schwierig, dann im Ersten Weltkrieg, dass sie überhaupt eine Arbeit kriegt. Aber als sie dann später ist sie in eine Behörde gekommen und da waren nur Sekretäre, da war sie die einzige Frau und da hat man sich entschuldigt, dass man keine Damentoilette hat.
Ja, natürlich. Genau, so diese kleinen Stolpersteine, ja, an die man nicht sofort denkt. Logischerweise, ja, in der männlichen Arbeitswelt gab es natürlich, genau, keine Waschräume für Frauen.
Genau.
Hat sich ja dann schnell geändert.
Ja, genau.
Ja. Jetzt aber wirklich zurück auf diese, ja, ich sage jetzt mal auf den Start nach den 50er Jahre. Das war natürlich eine interessante Zeit. Also Sie beschreiben das ja auch von der Zeitgeschichte her sehr schön. Deutschland hat nach vorne geschaut. Man hat auch die NS-Zeit und die Gräuel der NS-Zeit einfach verdrängt, indem man nach vorne gestürmt ist geradezu. Deswegen vielleicht auch das Wirtschaftswunder, weil man mit der Vergangenheit, da wollte man einen Deckel drauf machen, wollte man nichts zu tun haben, man ist nach vorne, man hat sich wieder, man wollte auch wieder wer sein, man wollte, und ja, gründlich sind wir ja damals zumindest gewesen. Und in dieser Zeit war natürlich auf einmal eine Revolution in der Arbeitswelt mit den jungen Frauen, die dann auch nicht mehr zufrieden waren, nur zu Hause zu sein und zu putzen und zu kochen und auf den Mann zu warten, die eben auch arbeiten wollten.
Naja, es war so, Frauen haben ja schon immer gearbeitet. Die haben als Dienstmädchen gearbeitet oder im Land als Magd oder in der Fabrik als Hilfskraft. Es waren ja wenige, die sich leisten konnten, wirklich zu Hause zu sein. Aber es waren eben Tätigkeiten ohne irgendeine Qualifikation. Man ist angelernt worden. Und Sekretärin war einfach jetzt mal ein Beruf, wo man Qualifikationen gebraucht hat, wo man Zertifikate bekommen hat, wo man nicht eben in lauten Fabriken oder als Wäscherin irgendwo in der Waschküche gearbeitet hat, sondern in einem feinen Büro.
Schön frisiert und schön geschminkt, genau, und schön angezogen, werden wir später noch drüber reden. Ja.
Genau, im Trockenen und ein Beruf, der einfach auch eine große Anerkennung genossen hat.
Es war sozialer Aufstieg sozusagen.
Genau, genau, richtig.
Und dieses, was man können musste, es war vor allem Steno, nehme ich
genau
an.
Genau, also Stenografie und Maschinenschreiben, das waren die zwei hauptsächlichen Kenntnisse. Natürlich gute Sprachkenntnisse und
Grammatik, Deutsch sollte man wahrscheinlich einigermaßen fehlerfrei beherrschen.
Ja, genau, aber als Stenotypistin zum Beispiel, da waren die Anforderungen nicht so groß. Man hat einfach nur das stenografiert, was der Chef diktiert hat und nachher hat man es in die Maschine geschrieben.
Ich weiß gar nicht, ob heute noch so viele in der Lage wären oder sind, Briefe zu diktieren. Oder ob wir so gewöhnt sind, dass wir selber an der Tastatur sitzen.
Ja,
also ich glaube, ich hätte da jetzt fast ein bisschen Schwierigkeiten, wenn ich jetzt so quasi aus dem Stegreif hinterm Schreibtisch sitzend einen Brief diktieren müsste.
Ja, man könnte sich ja schon verbessern. Auch als Chef könnte man sagen, nee, schreiben Sie doch lieber anders oder so. Das könnte man ja schon machen.
Ja, aber es war natürlich wichtig, dass das Grundgesetz ja auch die Voraussetzungen, glaube ich, dafür geschaffen hat. 1949, auch das schildern Sie sehr schön, dass man gesagt hat, Männer und Frauen sind gleichgestellt vor dem Gesetz. Und das hat natürlich auch den Weg in die männlich dominierte Arbeitswelt einfach erleichtert.
Ja, aber das war schon ein sehr, sehr langer Weg, weil das Geschlechterverhältnis war ja trotzdem noch sehr, sehr fest gezimmert. Also es war immer noch nicht nur der beruflichen Hierarchie, was der Chef zu sagen hat und die Sekretärin zu tun hat, sondern auch, dass eben der Mann derjenige ist, der das Sagen hat und Frauen sich da unterordnen müssen. Das war, auch wenn es gesetzlich dann schon anders festgelegt war, war das im Alltag noch lange, ist noch lange nicht angekommen. Und es war noch immer noch Mitte der 50er Jahre, dass die Frauen nur ein Bankkonto mit Zustimmung ihres Ehemannes öffnen durften oder einen Führerschein machen durften, nur mit Zustimmung ihres Ehemannes.
Und auch arbeiten, glaube ich, mit Zustimmung
des Mannes. Genau, das war
bis 57. Also die verheirateten Frauen.
Genau, genau. Also generell durfte sie arbeiten, aber nur, wenn sie es mit ihren Haushaltspflichten vereinbaren konnte.
Es ist natürlich so, die Gruppe, um die es jetzt klassisch, sage ich mal, ein bisschen geht, das sind jetzt mal diese jungen Frauen, genau, die natürlich da vielleicht mit 20 um den Dreh, 18, 19, 20 so neu durchgestartet sind in dieser Nachkriegszeit und die eigentlich vielleicht sogar auf der Suche nach einem Mann waren, auch in den Chefetagen der Unternehmen. Also da ist, glaube ich, auch der Klassiker immer wieder passiert, dass auch eine Sekretärin den Chef geheiratet hat. Leider war sie wahrscheinlich auch oft Geliebte nur. Und das wird auch ein Thema sein, über das wir uns noch ausführlicher unterhalten. Aber die waren natürlich davon ausgenommen, die konnten für sich selber entscheiden, dass sie arbeiten gehen. Nicht wie die verheirateten Frauen jetzt.
Ja, die unverheirateten Frauen waren in dieser Hinsicht freier, aber der Druck zu heiraten war schon sehr groß.
Ja.
Also man hat schon Anfang 20 dann schon gehört, ob man gratulieren darf und was sie brauchen ist ein Ehemann, hat Doris öfters gehört. Sie selbst wollte auch heiraten und alle in dem Umfeld haben geheiratet, da ist man als alleinstehende Frau dann ein bisschen isoliert. Mhm. Und wie gesagt, kamen beide Sachen zusammen natürlich.
Aber Sie haben jetzt trotzdem diese Sekretärinnen. Wo ist der Unterschied zu Stenotypistin? Sekretärin war immer ein bisschen höher gestellt und hat auch andere Tätigkeiten.
Genau. Stenotypistin, die hat öfters in einem Schreibsaal gearbeitet, hat einfach zum Diktat geholt worden und hat nachher eben diesen Brief getippt und zum Unterschreiben gegeben. Und eine Sekretärin hat eben ein sehr vielseitigeres Aufgabenfeld gehabt und wenn sie eben sich hochgearbeitet hat und sie war Chefsekretärin oder Direktionssekretärin, wie man damals gesagt hat, saß sie im Vorzimmer der Macht und hat selber Macht gehabt.
Mhm. Und es war natürlich trotzdem so, dass man der Frau an dieser Stelle auch so eine Art frauliche Eigenschaften einfach zugeschrieben hat. Also sie sollte ja dieses Umfeld mit ein bisschen Wärme erfüllen. Also gehörte ja auch das Kaffeekochen dazu.
Ja, ja.
Also die Frau umsorgt den Mann zu Hause, das war ja traditionell Standardbild. Und auch im Betrieb musste sie natürlich auch den Chef oder seine Gästin so ein bisschen umsorgen. Also da Kaffee hinstellen, genau, und Zucker und Kaffeesahne und schön auf dem Tablett und vielleicht noch ein paar Kekse. Also so dieses Warme, dieses mütterliche, warme Frauending, das hat sich da schon fortgesetzt.
Ja, ja. Also muss vielleicht sagen, in den 20er Jahren, da hat die Sekretärin, die ich da zitiere, keinen Kaffee kochen müssen. Im Gegenteil, die war so kompetent, dass der Chef ihr Tee gemacht hat, wenn sie ein bisschen krank aussah.
Das dürfte die Ausnahme gewesen sein.
Ja, ich meine, ich hätte von dem hohen Status des Männerberufs profitiert damals. Mhm. In den 50er Jahren, da habe ich habe auch ein Lehrbuch über Sekretärinnen zitiert und da ist eben, sagt die Autorin, dass eben die Sekretärin die Wärme reinbringt in diesen kalten Männerberuf, in diese kalte Geschäftswelt. Und es hat denen schon gut getan. Und wenn man Kunden hatte, dann hat die Sekretärin eben dann nicht nur Kaffee gebracht, sondern auch Cognac und Zigarren natürlich.
Das war üblich damals,
genau,
gell? Auch, man hat wirklich auch gequalmt.
Ja, 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 genau.
Also Zigarette anbieten, auch einen Schnaps eben, das war normal.
Ja, ja, genau. Und ein Chef, ich habe einen Chef zitiert, der sagt, es tut auch dem Chef gut, weil er so viele Anfeindungen hat. Und wenn er einfach von der Sekretärin ein bisschen bemuttert wird oder einfach bedient wird und auch Lob und Komplimente bekommt, das schreibt er ganz deutlich,
dass
es dem Chef gut tut.
Ja, kein Wunder, dass sich da ab und zu auch was entwickelt hat.
Ja, relativ viel sogar.
Ja, glaube ich auch.
Ich bin ganz erstaunt. Aber ist nicht oft eine Heirat entstanden. Mhm. Gell? Die Sekretärinnen blieben oft die heimlich Geliebte.
Mhm. Es gab eine Vorstellung, wie die perfekte Sekretärin auszusehen hat. Konnte sie nachlesen in einem Buch und ich glaube auch in der Zeitschrift, ne, die jungen Frauen?
Ja, es gab eine Zeitschrift, die hieß Gabriele, die perfekte Sekretärin. Aber im Unterschied zu dem Lehrbuch, das ich zitiert habe, im Lehrbuch war schon eine sehr weibliche Form der Sekretärin, wie sie genau was sie anziehen soll, nicht zu enge Pullover und wie sie
Hosen waren ja total verpönt, auf gar keinen Fall.
Das war ein No-Go.
Das ging gar nicht.
Ja. Überhaupt nicht. Also
Bleistiftrock.
Ja, oder auch schwingende Röcke. Und auch wie sie die Nägel zu haben hat, also da war, und Frisur, da ist alles perfekt gewesen. Aber bei der Zeitschrift Gabriele, die perfekte Sekretärin, da ging es natürlich auch ums Aussehen, aber es ging sehr viel um Wissen, Wissensvermittlung. Also die hat in dieser Zeitschrift wurde dann Allgemeinwissen vermittelt und Spezialwissen, Steno-Wissen, Fremdsprache, Fremdwörter auch. Es wurden Erfahrungen von Sekretärinnen weitergegeben. Es wurden auch, es gab richtige Netzwerke in den großen Städten. Von Gabriele-Clubs gab es. Und ja, in den großen Städten. Und da haben sich die Sekretärinnen zusammengefunden und haben Erfahrungen ausgetauscht.
Also Wissen geteilt auch.
Absolut.
So machst du das am besten. Und ich möchte nicht wissen, ganz ehrlich, wie viele gesagt haben, Mensch, was mache ich denn? Ich habe das Gefühl, der Chef wird ein bisschen zudringlich. Was soll ich dann tun? Wie hältst denn du deinen auf Abstand? Haben die bestimmt drüber geredet.
Absolut. Ja. Oder es gab zum Beispiel auch die Frage, was macht eine Sekretärin, wie reagiert sie im Vorzimmer? Wen lässt sie zum Chef durch und wen nicht? Da kamen auch Chefs zur Sprache in diesem Zeitschrift. Und da hat ein Chef gesagt, meine Sekretärin, die lässt nicht alle durch. Das ist ein Problem. Gell? Also wer sich nicht gut mit meiner Sekretärin stellt, der kommt nicht durch. Und eine andere Sekretärin sagt, wenn jemand sagt, ich bin ein Freund vom Chef, dann hat sie gesagt, ich kenne seine Kontakte. Ich weiß, wen ich durchlassen darf und nicht. Also es sind so Erfahrungen. Oder was ich interessant fand in dieser Zeitschrift, eine Sekretärin hat berichtet, dass ihr Chef sie in den Familienurlaub mitgenommen hat. Weil er hat gesagt, im Urlaub kommen mir die besten Ideen. Mhm. Und dann hat er im Hotel hat er ihr morgens diktiert und sie hat ihre Briefe morgens geschrieben und nachmittags ging sie ans Strand und abends hat sie auch Zeit gehabt.
Dürfte eher selten gewesen sein, aber gab es auch.
Ich glaube,
da gab es sicher also, viele Formen, ja.
So, das war, man sieht, wie vielseitig diese Zeitschrift war. Und die war tatsächlich auch, hat so viel Wissen vermittelt, dass sie auch der Karriere weitergeholfen hat. Also es war ein Leserbrief von einer Sekretärin, die gesagt hat, sie war Stenotypistin und dank dieser Zeitschrift hat sie sich einfach so viel Wissen angeeignet, dass es zur Sekretärin geschafft hat.
Mhm. Es ist natürlich schon auch ein bisschen bitter, ne? Wenn man sich überlegt, was man den Frauen alles angeraten hat, wie sie sich kleiden müssen, wie sie sich frisieren müssen, wie sie die Nägel machen müssen. Da stand dann wohl auch drin, dass sie 3-4 Mal am Tag im Waschraum überprüfen sollten, ja, genau. Ob ihr Outfit oder ob ihr Erscheinungsbild passt. Hättest du zum Mann so nicht empfehlen dürfen, vermute ich mal.
Absolut also, nicht. Ja. Da hat Aussehen war kein Kriterium. Also wenn man gepflegt aussah, das hat gereicht. Gell? Sekretärinnen sind auch nicht eingestellt worden, ob sie jetzt wie ein Model aussahen oder nicht.
Aber, ja, das nun sicher nicht, aber
man hat schon sehr großen gepflegt. Wert drauf gelegt. Mhm. Und das hat den Beruf auch attraktiv gemacht, dass die Frauen gesagt haben, da bin ich in einem Milieu, wo es auch um ein gepflegtes Äußeres geht, wo auch die Erscheinung eine Rolle spielt.
Mhm. Also da war schon viel Perfektion tatsächlich verlangt.
Ja.
Natürlich mussten sie auch sehr genau arbeiten. Das war ja auch wirklich die Arbeit, da durften keine Fehler passieren. Ja. Wenn die Stenografie übersetzt haben oder wenn sie Diktate gemacht haben. Und das musste ja alles schon seine Richtigkeit haben. Also ich glaube, eine gewisse Genauigkeit und Akribie war dem Berufsbild einfach eigen.
Absolut. Ja, da hat man schon einen großen Wert drauf gelegt. Und wenn man eben nicht genau war, dann ist man eben nicht weitergekommen.
Und es war so, dass in den 50er Jahren wurde allgemein gesiezt. Da hat man nur sehr wenig Menschen geduzt. Das war, glaube ich, nicht üblich. Nur seine engsten Freunde, gell?
Siezen war sehr, sehr üblich. Also auch als Doris ist ja viel zum Tanzen gegangen, da hat man immer gesiezt. Also das war ja, als einer angeboten hat, das Du, war ja gleich viel zu intim, kam überhaupt nicht in Frage. Ja. Interessant ist, dass sie hat so eine Affäre mit dem Chef gehabt, also so keine wirkliche Affäre, es war so mehr in den Anfängen. Aber der Chef, der hat sie dann geduzt und sie hat ihn dann gesiezt, wenn man im Auto praktisch noch so umarmt hat sich. Also das
also hat
sie schon
dadurch auf Abstand gehalten. Also das war auch so eine Form, ein bisschen vielleicht?
Es wäre einfach eine große Hürde gewesen, den Chef zu duzen, das wäre überhaupt nicht gegangen.
Ja. Nein, Chef nicht, aber ich denke auch von den anderen Mitarbeitern, die da kommen, die da einfach durchs Büro laufen, dass einer sagt, ah, guck mal, die kleine Maus da.
Ja.
Und, aber da waren einfach die Anstandsformen, haben da so ein bisschen, glaube ich, auch als Schutzschild gewirkt. Vielleicht
ja,
für
das
die
war
Frauen.
Einfach das Übliche. Das war, dass man gesiezt hat, dass sich gesiezt hat. Das hat schon lange gedauert, bevor man sich gegenseitig das Du angeboten hat, auch im Privaten.
Ja, und Sie beschreiben ja sehr schön eben diese Zudringlichkeiten, die natürlich einfach auch stattgefunden haben, diese Übergriffigkeiten, die damals etwas verborgener waren, Dann aber interessanterweise mit der sexuellen Befreiung in den 60ern eher öffentlicher stattgefunden haben. Das fand ich auch einen interessanten Gedankengang.
Ja. Also ich kann eben aus den Quellen, die ich verwendet habe, das so darstellen. Und da war es tatsächlich so, dass die Zudringlichkeiten, die Doris erlebt haben, hat, die waren, da das vielleicht ein Mann ihr zu nahe kam, sie küssen wollte oder umarmen wollte und wenn sie sich gewehrt hat, auch schnell wieder losgelassen hat und sich entschuldigt hat. Also es war ein Schuldbewusstsein vorhanden, hat man den Eindruck, dass man da über eine Grenze gegangen ist. Mhm. Wenn in den 60er, 70er Jahren, da habe ich auch eine Sekretärin interviewt und die hat wirklich extreme sexuelle Belästigung erlebt. Sie konnte sich aber immer wehren, sie konnte sich wirklich behaupten, aber das Fatale war, dass die Männer sich im Recht gefühlt haben, als ob das sozusagen durch die sexuelle Befreiung ihnen nun zustünde, dass sie sich da einfach den Frauen nähern dürfen, auch wenn sie das nicht wollen.
Mhm. Man hat es so ein bisschen erklärt mit, ja, die können ja nichts dafür, Testosteron.
Ist ungefähr, ist, ja.
Testosteron geflutet.
Ja, ja.
Und genau. Ja, okay. Ja, da hat sich natürlich Gott sei Dank viel verändert. Und ich glaube, es war trotzdem immer ein ziemlich schwieriger Balanceakt, sicher für nicht jede, aber für viele Frauen in diesen Positionen. Auf der einen Seite wollte man ein gutes Arbeitsklima haben mit dem Chef oder halt mit den Menschen, mit denen man da enger zu tun hatte. Auf der anderen Seite musste man die Distanz wahren, um kein falsches Entgegenkommen oder Bild von sich selber zu vermitteln. War sicher nicht ganz leicht, das immer auszutarieren.
Ja, ja, das stimmt. Also auch in dem Ratgeberbuch ist es also, sich kleiden, also wie gesagt, keine zu engen Pullis und Hosen wären auch einfach zu, es wäre auch nicht gegangen. Also man musste dann auch schon die damenhafte Zurückhaltung zeigen. Und bei der Zugsekretärin zum Beispiel, die haben dann natürlich auch Strategien dann entwickelt. Zum Beispiel, wenn ein Kunde oder zu eng bei ihr saß, sie hat dann einfach die Sitze neben sich dann mit Akten oder mit Papier belegt, sodass ihr da keiner zu nahe kam.
Also clever,
ja, ja.
Eine gewisse Cleverness. Das ist sowieso eine ganz interessante Frau, die Doris, der werden wir uns gleich noch etwas näher widmen. Von dem, was Sie da gelesen haben in den Tagebüchern, waren die zufrieden mit diesen Jobs, die Frauen? Waren die froh, dass sie da jetzt an der Stelle waren, wo sie waren? Hatten sie das Gefühl, manch eine wäre gern noch weiter nach oben gekommen? Was war ihr persönlicher Eindruck von der Lektüre der Tagebücher?
Also es war ganz unterschiedlich. Also die Sekretärinnen hatten scheinbar schon einen Beruf, der ihnen auch gefallen hat und der einen einfach Unabhängigkeit gegeben hat. Jetzt bei Doris Kraus, die hat ja keine Ausbildung jetzt als Sekretärin gemacht, sondern sie hat Abendschule gemacht, Handelsschule, kaufmännische Kurse, Sprachkurse. Sie hat sich wirklich von der Hilfskraft hochgearbeitet zur Stenotypistin und dann zur Fremdsprachensekretärin.
Ja, aber das zeigt ja auch, was sie für Fähigkeiten gehabt hätte.
Genau.
Weil das ist ja, das muss man ja erst mal schaffen,
ja, ja,
dass man sich das alles selber beibringt, vor allem eben auch mit den Sprachen,
ja,
was sie für Fähigkeiten gehabt hätte, wenn sie vielleicht 20 Jahre später geboren
Absolut.
Worden wäre.
Genau. Sie hat einen Ehrgeiz gehabt, sie war auch sehr gebildet, sie hat sich in dem Privatleben auch viel gebildet, hat anspruchsvolle Filme angeschaut.
Kunstausstellungen.
Also, genau, und nicht diese Filme, die damals populär waren, sondern wirklich so französische Filme zum Beispiel und hat Zeitungen regelmäßig gelesen. Aber sie kam da auch nicht, sie hat bei Degussa gearbeitet in Frankfurt, sie kam da auch nicht irgendwie weiter. Und da hat sie eben sich dann gesehen, dass eben die Deutsche Bahn Zugsekretärinnen sucht. Und das war letztendlich dann ein anderer Karriereschritt, den sie gegangen ist.
Die Zugsekretärin, das ist ein ganz entscheidend großes Kapitel, ja, in Ihrem Buch, weil es etwas ist, was so, glaube ich, auch noch nie wirklich literarisch so aufbereitet worden ist wie, ja, jetzt von Ihnen. Ist wirklich spannend. Was viele Menschen tatsächlich nicht wissen oder nicht mehr wissen oder noch nie gehört haben, wenn sie jünger sind: Es gab tatsächlich bei der Deutschen Bundesbahn in den Fernzügen ein Schreibabteil. Mhm. Es war ein Service. Das, ja, wurde angeboten, ja, ja, für Geschäftsreisende.
Genau. Richtig, da war ein Schreibabteil und da war eine Sekretärin drin, die eben Französisch und Englisch konnte und für die Zugreisende Geschäftsbriefe geschrieben hat oder für Journalisten Artikel geschrieben hat, für Autoren Vorworte geschrieben hat. Oder
auch Telefonverbindungen musste sie machen, vom richtig. Zug aus.
Genau, da gab es auch eine Telefonkabine, da hat sie dann Verbindungen hergestellt, Telefonverbindungen, ja.
Und da hat eben unsere Doris gearbeitet, von genau. der wir schon ein paar Mal was gehört haben. Und zwar durchaus einige Jahre. Und wie da ihr Arbeitsalltag aussah und warum ihr das eigentlich auch ganz gut gefallen hat, darüber unterhalten wir uns dann nach den 11 Uhr Nachrichten weiter. Bis hierhin vielen Dank.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Mit Bettina Arne, ich grüße Sie ganz herzlich, falls Sie ein bisschen später zu uns gestoßen sind. Bei uns geht es heute um Frauenträume in den 50er Jahren und die hatten ganz viel damit zu tun, dass man einen Sekretärinnenposten sozusagen ergattern konnte. Annegret Braun, Kulturwissenschaftlerin, hat ein Buch geschrieben, Die Sekretärin heißt es, Frauenkarriere und Lebensträume in den 1950er Jahren. Und gleich werden wir von Doris hören. Doris, die als Zugsekretärin gearbeitet hat, hochinteressante Lebenswirklichkeit. Im Deutschen Tagebucharchiv, da haben Sie das Tagebuch von Doris auch gefunden bei Ihren Recherchen. Und Doris war eine ganz patente junge Frau, die als Zugsekretärin gearbeitet hat. Wir haben es vorhin kurz schon mal angerissen, das ist etwas, was viele nicht mehr wissen werden oder noch nie gehört haben, dass es bei der DB in den Fernzügen ein Schreibabteil gab, das von Geschäftsreisenden genutzt werden konnte. Mhm. Und die haben das auch gemacht. Also die Doris, die da gearbeitet hat, hatte viel zu tun.
Mhm. Ja, ja, das war damals eben in den 50er Jahren, als das Wirtschaftswunder eben so in Gang kam, gab es sehr viele Geschäftsleute, auch aus dem Ausland, die den Zug genutzt haben. Es waren die modernen Fernzüge. Und die Geschäftsleute haben eben diese Zeit genutzt, um Geschäftsbriefe zu diktieren. Oder es gab natürlich auch die Geschäftsleute aus dem Ausland, die überhaupt kein Büro in Deutschland hatten. Die hatten es natürlich auch genutzt. Dann auch Autoren, die ihr Vorwort geschrieben haben oder schreiben lassen haben. Oder einfach auch Journalisten, die ihre Artikel schreiben lassen haben.
Aber sie mussten Geld dafür bezahlen. Das war jetzt nicht umsonst, oder?
Ja, aber das war minimal. Das
minimal.
War am Anfang, als Doris angefangen hat, 1956, hat eine Stunde 4 DM gekostet.
Mhm. Und sie hat beschreibt da, dass sie öfter mal kleine Präsente bekommen hat, eine Tafel Schokolade oder irgendeine kleine Aufmerksamkeiten, weil die Männer das gut fanden, dass sie da jemanden hatten, der sie einfach betreut hat.
Genau, das war der Unterschied auch zu den anderen Sekretärinnen. Da war man nicht so, also da war keine so Hierarchie, weil die Männer, die Geschäftsleute, die waren sehr dankbar, dass sie jemanden hatten, die Briefe schreibt und wie gesagt, die haben ihr Trinkgeld gegeben und da haben ihr, also sie musste natürlich keinen Kaffee kochen, sondern die Geschäftsleute haben ihr einen Kaffee bringen lassen oder auch einen Cognac mal bringen lassen oder wo es mal zu heiß war im Zug und die Getränke ausgegangen sind am Zug, das Wasser ausgegangen ist, dann hat ihr eben ein Kunde, der gemerkt hat, sie wird schon fast ohnmächtig, der hat ihr gleich Sekt kommen lassen. Dann hat sie gesagt, beim dritten Glas war es aber genug.
Okay, ja. Also das war ein ganz anderes Arbeiten natürlich. Sie hatte in dem Sinne nicht den einen Vorgesetzten, sondern sie hatte jeden Tag mehrere, auch keine Vorgesetzten eben, sondern Dienstleistungsnehmer, also Männer, die gekommen sind und die was von ihr wollten und froh waren, dass sie das für sie gemacht hat, da war sie also wahrscheinlich von der Stellung her, ich möchte nicht sagen natürlich über denen, aber sie war zumindest auf einer Ebene.
Ja, ja. Und sie war auch wirklich schon selbstbewusst und hat es auch nicht gesehen, dass sie als Untergebene da ist. Also ich habe in meinem Buch ein Beispiel erwähnt, da ist ein Germanistikprofessor zu ihr gekommen und hat ihr diktiert und sie hat das Komma, das er diktiert hat, hat sie gesagt, nein, das stimmt so nicht. Und er hat dann natürlich als Germanistikprofessor, das kennt er nicht oft, wahrscheinlich, dass eine Sekretärin ihm die Rechtschreibregelung erklärt. Und dann hat er gesagt, er sei Germanistikprofessor.
Und sie das hat gehört dann, so.
Ja,
und
sie
was hat
gesagt,
Doris gemacht?
Ich habe Lehrer als Eltern, was nur zum Teil gestimmt hat, weil nur ihre Mutter Lehrerin war, der Vater war Kaufmann. Und er hat sich natürlich von der Sekretärin nicht sagen lassen, sondern hat auf dieser Komma-Regelung natürlich beharrt. Aber das wollte sie schon genau wissen. Und danach hat sie an die Duden-Redaktion geschrieben und diesen Fall erklärt. Und die Redaktion hat ihr Recht gegeben.
Das muss man sich mal vorstellen. Das finde ich auch eine ganz charmante kleine Anekdote. Sie war sich sicher, ich habe Recht, und hat sich das vom Duden bestätigen lassen. Ja. Und hat es ihm dann vermutlich auch brieflich, oder, unter
das
die Nase gerieben?
Weiß ich nicht, ob sie da noch Kontakt
hat. Aber fürs eigene Ego.
Ja, ja, genau. Wahrscheinlich fürs nächste Mal gewappnet zu sein. Aber das ist schon interessant. Gell,
dass sie auch, das wollte sie dann schon genau wissen.
Ja, ja. Aha. Und dass sie da auch dem germanistischen Professor da korrigiert hat. Gell?
Aber wenn du den ganzen Tag im Zug, also die Heimatflotte sozusagen, das war Frankfurt, oder? Sie ist immer von Frankfurt gestartet, aber hat wahrscheinlich viele Abende auch woanders übernachtet, denke ich.
Genau, sie hat, wenn sie erzählt, vor allem in München und Hamburg übernachtet. In München hat es ihr besser gefallen, dort hat sie eine schönere Unterkunft gehabt. Und in Hamburg, das fand sie sehr trostlos, die Unterkunft. Und einmal hat sie auch gesagt, sie ist morgens aufgewacht, und da sieht man, wie sehr verdrängt wurde in den 50er Jahren. Dann hat sie auf ihrem Kissen ein Hakenkreuz gesehen. Und hat gesagt, ach, deshalb habe ich so schlecht geschlafen. Jetzt muss man denken, dass sie hat es gesehen, registriert, fand es natürlich schlimm, aber hat es dabei...
Hat auch nichts unternommen, indem sie das gesagt hat, tauscht mal die Bettwäsche weg.
Und sich vorstellen, 1957, wie oft diese Bettwäsche gewaschen wurde, gebügelt wurde, die Betten überzogen wurde, immer mit diesem Hakenkreuz.
Mhm. Es war die Zeit der großen Verdrängung.
Ja, genau.
Muss man wirklich sagen.
Richtig.
Die Aufarbeitung begann eigentlich, glaube ich, wenn man das so über den Kamm scheren darf, bitte, stimmt natürlich nicht im Einzelfall, aber die große Aufarbeitung begann, glaube ich, in den 60er Jahren, als auch die nächste Generation da war, also die dann ihre Eltern hinterfragt haben und gesagt haben, wo warst du?
Genau.
Was hast du gemacht? Warst du im Krieg? Bei wem warst du? Warst du auch Nazi? Also als mit der APO-Generation 68er Studenten, die haben sich einfach da auch reingestürzt in dieses Thema, das ja total brach lag die ganze Zeit.
Genau, das stimmt.
Ja.
Und das war eben da auch auffällig. Ja, sie ist viel natürlich woanders übernachtet, und sie war ja allein stehend, und viele ihrer Freundinnen waren verheiratet, und in Hamburg und München hatte sie natürlich auch keine Freunde. Und sie ist dann oft alleine abends zum Tanzen gegangen, also in Tanzclubs oder in Kino und Ausstellungen. Also die hat
gelebt.
Ja, absolut, genau.
Das fand ich auch interessant, dass sie sich eben nicht in ihr Hotelzimmer verkrochen hat, wenn sie wo auswärts übernachtet hat, sondern dass sie das Leben und die Stadt erkundet hat und da unterwegs war. Und das war mit dem Tanzen früher auch anders. Ich glaube, man musste nicht unbedingt davon ausgehen, dass dann eine alleinstehende Frau immer quasi in der Ecke sitzen geblieben ist, sondern es galt auch ein bisschen als Anstand, dass man sie aufgefordert hat. Also die konnte dann auch tanzen, weil Männer auch schon auf sie zugegangen sind. Auch wenn Paare da waren, gab es das.
Ja. Also sie erzählt von einem Fall, einmal hat sie einen Mann gesehen, der allein saß, und da war der Platz frei, da hat sie sich dazugesetzt einfach. Aber ein andermal, da ist auch an einem Platz gesessen, wo ein alleinstehender Mann da war und eine Mutter mit der Tochter. Und da wurde sie nicht aufgefordert, weil man gedacht hat, wahrscheinlich, sie gehört zu diesem Mann, der überhaupt nicht getanzt hat.
Ach so.
Und dann
man hätte schon auffordern können, aber hätte um Erlaubnis fragen müssen damals.
Ja,
ne?
Ja. Genau. Mhm. Aber dann ist natürlich auch Damenwahl. Mhm. Und sie hat dann bei der Damenwahl einen Mann gesehen, der hintersten Ecke, der sie einen Arbeitskollegen erinnert hat. Und da hat sie gedacht, das will ich doch jetzt wissen, was das für ein Mann ist. Und ist tatsächlich durch den ganzen Tanzsaal zu ihm hingesteuert, wo sie dann tatsächlich auch gemerkt hat, dass sie doch ein bisschen nervös war. Ich meine, wenn sie da sozusagen, wenn er nicht tanzen will, der hat die ganze Zeit auch noch nicht getanzt gehabt. Das war schon mutig. Und er hat dann auch gleich den Tanz angenommen. Die haben getanzt, und nachher hat er sich auch umgesetzt, haben sie sich zusammengesetzt. Mhm. Dann ist ein Flirt entstanden.
Was ich auch interessant fand, dass sie den Männern, mit denen sie vielleicht einen schönen Nachmittag oder Abend verbracht hat, je nach Zeit, dass sie denen danach manchmal das Geld, das der Mann für sie ausgegeben hatte, dann selbstverständlich zurückgegeben hat, weil sie wollte nichts von denen. Aber es war einfach undenkbar, dass eine Frau im Lokal bezahlt. Also er hat bezahlt, und sie hat ihm dann später draußen sozusagen das Geld wieder gegeben, das er für sie aufgewendet hatte, weil sie wollte ja auch keine Verpflichtung da eingehen. Und genau, dass das so unüblich war.
Ja, ja.
Also, dass das ist.
Also das eine, wenn eine Frau im Restaurant bezahlt hätte, hätte sie den Mann sozusagen gedemütigt. Andererseits fand ich ja interessant, dass dieser Mann dann das Geld auch gern angenommen hat, als sie dann ihm später das Geld gegeben hat. Und eine Stelle fand ich auch sehr interessant. Da hat nämlich ein Mann sie belästigt. Und sie war wirklich empört. Sie konnte sich da nur mit Mühe wehren. Er hat sich natürlich gleich wieder entschuldigt und hat ihr dann später Blumen gebracht und sie hat dann ihn zum Kaffee eingeladen. Das hat mich zuerst gewundert und ich bin da ein bisschen nachgegangen. Das war einfach, erstens wollte ich es bei dem Kaffee nochmal klären und zweitens wollte sie, war da das Opfer sozusagen und jetzt hat sie es in die Hand genommen. Jetzt hat sie ihn zum Kaffee eingeladen und sie hat bezahlt und ihn sozusagen dann auch etwas gedemütigt öffentlich
gewiesen,
auch. Dass sie praktisch sozusagen, sie bestimmt jetzt. Das war sozusagen für sie, glaube ich, nochmal wichtig, dass sie aus ihrer Rolle als Opfer rausgekommen ist.
Also es war eine ganz tatkräftige, kluge und patente Frau offenbar und trotzdem leider auch sie wollte eigentlich nur eins, nämlich den richtigen Mann finden zum Heiraten. Warum das so ein Zwang war damals, darüber unterhalten wir uns gleich. Doris, unsere Zugsekretärin, eine clevere, patente Frau, die sich auch der Männer durchaus zu erwehren wusste, wenn es notwendig war, hin und wieder mal, die gebildet war, die sich viel interessiert hat für Kultur, für Ausstellungen, die wandern war, die schwimmen war, die auch allein verreist ist, die eigentlich eine tolle emanzipierte Frau war und trotzdem einen großen Teil in diesen Tagebuchaufzeichnungen, den wir dann eben in ihrem Buch wiederfinden und nachlesen können, ist die Frage, wo finde ich denn den einen? Mhm. Das ist ein bisschen bitter eigentlich, oder?
Also ein Bedürfnis, einen Partner zu haben, das hat ja jeder. Und das war bei den jungen Frauen in den 50er Jahren natürlich ganz genauso. Aber es war eben nicht so diese Möglichkeiten, die wir hatten, Partner oder Partnerin suchen, zu haben und dann in verschiedenen Formen zu leben. Es war einfach so vorgegeben, dass die Frauen heiraten. Und es gab auch eine große Brigitte-Studie, wie finde ich einen Mann? Da hat die Brigitte-Redaktion, die Frauenzeitschrift, hat sehr viele Frauen eingeladen, also ledige, verheiratete, geschiedene, und Tipps gesammelt, wo und wie man am besten eben einen Mann findet.
Und einer dieser Tipps war, gehen Sie immer dahin, wo geraucht wird.
Genau.
Also ins Raucherabteil oder in die Raucherecken, denn da sind viele Männer.
Genau. Oder sogar greifen Sie einen Beruf, wo Männer sind.
Ja. Nee,
machen Sie zum Beispiel Ingenieur.
Studieren Sie Ingenieurwissenschaften.
Genau. Was ja sehr untypisch war für eine Frau, nur um einen Mann zu finden.
Ja, aber es war doch so, dieser Zwang für Frauen war so da. Oder anders, die nicht verheiratet waren, die wurden so stigmatisiert.
Bedauert. Und als ledige Frau hat man halt auch nicht diese vielen Möglichkeiten gehabt, die wir heute haben. Es gab keine Appartements zum Beispiel. Das heißt, die Frauen haben dann entweder bei den Eltern gewohnt oder zur Untermiete. Und zur Untermiete war es für Frauen sehr viel schwieriger, eine Zimmer zu finden, als für Männer.
Warum?
Weil man gesagt hat, die Männer, die gehen auswärts essen, die lassen ihre Wäsche waschen, oft auch bei der Vermieterin, die
gegen
dann nochmal jemand,
und
jemand zum Umsorgen hatte, weil das waren oft Frauen, die eben
verwitwet waren.
Genau, richtig, nach dem Krieg. Und Frauen, die wollen das Zimmer als Zuhause. Sie wollen vielleicht kochen, sie wollen ihre Wäsche waschen im Zimmer. Und das haben die Vermieterinnen gar nicht gerne gesehen.
Mhm.
Also Frauen war zum einen da natürlich der Lebensstil schon schwieriger und zum anderen natürlich der soziale Druck, weil eben viele Frauen auch verheiratet waren und dann ist der Freundeskreis kleiner geworden, weil die Frauen nicht ihre Ehemänner zu Hause gelassen haben, um mit der Freundin da auszugehen.
Aber es haben ja viele dann den Beruf aufgegeben. Ich glaube, bis 1977 musste der Mann damit einverstanden sein, dass seine Frau arbeiten geht.
Ja, genau. Das war ja auch ein Status. Es war, wenn man im Bürgertum sieht, da waren die Frauen Und die waren Hausfrauen sozusagen. Die Bürgersfrauen hatten ja nicht, keine Arbeit, keine Erwerbstätigkeit wie alle anderen soziale Schichten. Und das war immer das große erstrebenswerte Ziel. Und jetzt in den 50er Jahren war es auf einmal möglich, dass ein Arbeiter sagen konnte, meine Frau hat es nicht nötig zu arbeiten. Das war auch eine Prestigesache. Und man muss sagen, es waren auch Frauen, die natürlich das bevorzugt haben, lieber zu Hause zu arbeiten, als in der Fabrik zu arbeiten. Es war ja nicht immer die tollen Traumjobs, die man da hatte. Und es war eben dann schon auch üblich, dass wenn eine Sekretärin geheiratet hat, dass sie dann gekündigt hat.
Mhm. Ob sie wohl glücklich geworden wäre ohne ihren Beruf, man weiß es nicht.
Nee, man weiß es nicht. Mhm. Aber andererseits kann ich mir sie ehrlich gesagt schwer als Hausfrau vorstellen, weil sie hat so viel unternommen. Sie ist auch sehr, sehr viel gereist. Also das weiß ich nicht.
Mhm. Wir müssen uns noch über die speziellen Freizeitvergnügungen unterhalten, die die 50er Jahre so zu bieten hatten. Was haben denn unsere Doris und die anderen jungen Frauen, die als Sekretärinnen gearbeitet haben, was haben die denn eigentlich in ihrer Freizeit gemacht? Was waren denn so die typischen Vergnügungen 50er Jahre? So viel Geld haben wir ja auch nicht gehabt, dass man es gerade rauspulvern konnte. Was hat man denn unternommen?
Also Tanzen war schon sehr, sehr wichtig in den 50er Jahren. Also ob es auf dem Dorffest ein Dorffest war oder ob es diese Tanzcafés waren in den Städten. Also Tanzen war schon ein Freizeitvergnügen, das man wirklich sehr in Anspruch genommen haben. Das habe ich auch in meinen anderen Interviews immer wieder gehört.
Aber klassisch tanzen, also Walzer, Foxtrot, sowas oder schon Rock'n'Roll, Boogie-Woogie?
Ja, also schon die traditionellen Tänze und Doris erzählt auch, dass sie da eben irgendwo beim Tanzen war und dann gab es eben Tänzer, die mit Rock'n'Roll und Boogie-Woogie angefangen haben. Und sie hat gesagt, dass sie lachen musste eben über diese Figuren. Also es ist nicht so, dass das sozusagen bei den Frauen und Männern in den 50er Jahren im Blut war, sondern die haben das wirklich auch Tanzsuche gemacht und das sei wohl ganz amüsant gewesen, da zuzuschauen. Also es war wohl so ein Übergang dann.
Ja, sie haben sich natürlich auch abgeschaut. Es waren ja auch viele amerikanische GIs da. Die haben natürlich auch ihre Musik, ihre Kultur mitgebracht. Überhaupt, was ich auch, und was war noch? Ich glaube, Milchpilz, richtig, der Milchpilz. Der spielt ja auch eine Rolle, gell?
Ja, ja, genau, richtig.
So Milchshakes, Milchbar, ja.
Milchbar war sehr populär, richtig, und die waren richtig schick, die waren so amerikanisch.
Ach, toll, ja.
Und es gab da Barstühle.
Ja, ja.
Und dann gab es eben diese Milchmixgetränke in
Cocktails. Rote Leder auf den Hockern musste, glaube ich, zwingend sein.
Ja, und es gab ganz so spezielle Milchgetränke mit Sandorn und eins war auch, da wurde mit Haselnuss und da wurde sogar ein Ei noch reingeschlagen. Also es waren ganz speziell, aber es waren keine alkoholischen Getränke da. Also man konnte da deshalb wirklich rein, auch nachmittags rein und es war einfach sehr, sehr modern. Und für junge Leute war das einfach ein ganz großer Anziehungspunkt.
Kino war ganz wichtig.
Ja. Ja. War ganz, also 50er Jahre sind das Kinojahrzehnt. Damals gab es ja kaum Fernsehen, also kaum jemand hat einen Fernseher gehabt.
Es gab ja auch noch kein Programm.
Ja, genau.
Richtig. 2 oder 3 Stunden, glaube ich, waren am Abend. Gell?
Genau. Und die Kinos, das waren Paläste, das waren Filmpaläste. Das waren, also da ist man richtig ausgegangen.
Es war
natürlich
ein Filmtheater.
Richtig.
So wie wir sie heute noch kennen, die schönen alten Kinos, die dann wirklich oben die Galerie haben, die samtbezogenen Stühle, vorne an der Leinwand, wie im Theater, dann vielleicht auch so Portieren dort. Wunderschön.
Genau.
Gott sei Dank gibt es noch welche.
Genau. Und das Programm hat sehr, sehr oft gewechselt. Also da ist jede Woche sind neue Filme gekommen. Und sehr viele Kinos sind entstanden. Also ich habe gelesen, dass da es unglaublich war, dass immer wieder neue Kinos aufgemacht wurden. Und auf dem Land, da gab es ja vereinzelt auch Kinos, aber es sind Filmbetreiber übers Land gefahren und die haben in den Wirtshäusern
kann
dann
ich mich
Filme
noch erinnern,
vorgeführt.
Kann ich mich noch erinnern aus meiner Jugend, das ist, ich glaube, im Gasthof Post oder so, war dann ein Saal und da wurde eine Leinwand aufgestellt und da hat man dann hin und wieder wurde da ein Kinoabend veranstaltet.
Ja. Doch. Genau, mir hat einer erzählt, dann wurden eben Stühle aufgestellt und dann auf die Tische auch noch Stühle. Und da muss man aufpassen, dass man eben nicht hinten runterputzelt. Also das sind auch die Dorfbewohner von einem Dorf zum anderen Dorf eben gegangen, wo ein Film vorgeführt wurde. Da sind sie dann natürlich alle hingepilgert. Mhm. Das war schon, oder ich weiß von einem Zeitzeugen, der gesagt hat, wenn dann irgendwie so ein Skandalfilm gelaufen ist,
Hildegard Knef, die genau, Sünderin,
oh. Dann ist man nicht eben dann irgendwo im Dorf, wo es vielleicht gesagt wurde.
Sondern ins Nachbardorf, genau. Natürlich, dass man nicht gesehen wurde dabei, ja klar. Genau. Aber das Lustige war ja, da haben sie ja, Entschuldigung, aber die wurde ja damals auch von der Kanzel sehr gewettert gegen diesen Film. Ja, ja. Was war denn das? Die lag, glaube ich, so, man hat von Ferne hat die Kamera gesehen, dass sie unbekleidet im Gras lag, oder? Ja, und sich gesonnt hat. Mehr war ja nicht. Ja, ja. Und das Lustige war bloß, dass man, weil man gesagt hat, das dürft auf gar keinen Fall anschauen, sind alle Leute wie verrückt in dieses Kino gelaufen, haben diesen Film angeschaut.
Ja, ja, genau. Mhm. Unbewusst Werbung. Ja, und wie gesagt, sie hat sehr viele Ausstellungen angeschaut. Und damals waren ja im Kino die waren ja auch Heimatfilme auch sehr beliebt und auch die amerikanischen Filme. Aber sie hat sich dann so wirklich solche ganz anspruchsvollen Filme, italienische und französische Filme angeschaut.
Mhm. Sie war überhaupt sehr international. Sie hatte amerikanische Freunde und sie mochte das auch, in anderen Sprachen zu reden. Also sie war wirklich sehr, sehr international und weltoffen.
Ja, sie hat einen Freundeskreis gehabt von Amerikanern. Es waren ja nicht nur die amerikanischen Soldaten da, sondern es gab dann amerikanische Schulen zum Beispiel und da war eine Lehrerin und sie hat gesagt, ach, sie würde ja gern in so einen amerikanischen Club. Also sie hätte erstens gerne mehr Freunde gehabt und mehr Gelegenheit, Englisch zu reden und die haben gesagt, nein, das geht nicht, das ist nur für Amerikaner. Also es gab da schon, die haben sich schon irgendwo so exklusive Locations gehabt, wo Deutsche keinen Zutritt hatten.
Um mal eine Duftmarke zu setzen, wie die Preise waren. Also ich weiß jetzt leider nicht, was ein Kino kostet, aber ich weiß, ein paar Nylonstrümpfe damals, 8 Mark, das war irre viel Geld.
Ja. Und gerade direkt nach dem Krieg, als man eben kaum Geld hatte, da haben und auch die Nylonstrümpfe nicht
da war einfach der Stoff nicht da.
Ja, und auch nicht da waren. Genau. Die wurden ja für Kriegszwecke das Perlen und Nylon verwendet und das, bis die Produktion dann in Gang kam, das hat ein bisschen gedauert. Da haben sich die jungen Frauen die Beine schwarz gefärbt und hinten mit einem Stift eine Naht aufgezeichnet, damit es aussah, als ob sie Strümpfe tragen.
Das war ganz was Wertvolles. Ja. Ich weiß noch, meine Mama hatte auch so eine, sie hatte ein Behältnis, wo die Strümpfe drin waren. Also man hat die geschützt.
Ja, ja.
Es war so ein Täschle, ein richtig hübsches Täschle, wie vielleicht ein Kulturbeutel heutzutage, mit einzelnen Fächern. Genau. Und in diesen Fächern waren die einzelnen Strümpfe drin, eben grau oder schwarz, dann aber welche in Hautfarben. Und die hat man wirklich behandelt wie rohe Eier.
Ja, ja.
Und da gab es ja auch noch, man hat es ja auch gestopft, gell? Ja. Da gab es so diese Kunststopfen von Strümpfen, weil die so teuer waren. Da konnte man nicht sofort wieder ein neues Paar kaufen.
Ja, die Nylonstrümpfe, das war eben, hat einen großen Symbolwert gehabt. Das war die Abkehr von diesen Wollstrümpfen, die man eben immer gestopft und geflickt hat. Und die Nylonstrümpfe, wenn die eine Laufmasche hatten, da gab es spezielle Techniken, wie man die hochholt.
Ja.
Genau, also die hat man nachher nicht mehr gesehen. Es gab auch Näherinnen, die das wirklich konnten. Also das war, dann hat das sah dann überhaupt nichts gestopft aus.
Ob das wohl heute noch jemand kann?
Ja, wäre interessant zu wissen.
Ja, ja.
Aber Sie sagen so mit diesen Fächern, mit diesen Feinstrümpfen, das war ja keine Feinstrumpfhosen,
Strümpfe mit den Strapshaltern
genau.
Dabei, mit den Hüftgürteln.
Ja. Und ich hatte eine Ausstellung gemacht, da hatte ich nämlich auch so ein Täschchen von einer Frau als Exponat bekommen. Und da waren ein paar wunderschöne Nylonstrümpfe drin, die sie von einer Freundin bekommen hat, die eben mit einem amerikanischen Soldaten nach Amerika ausgewandert ist und die ihr so Nylonstrümpfe geschickt hat mit Stickereien drin. Waren wunderschön. Und die sind ungetragen. Also die waren viel zu schön, um zu tragen.
Ja. Ach ja, also aber ich glaube, das war auch was. was ein großes Glück war für so eine junge, selbstständige Frau, die ihr eigenes Geld verdienen konnte, die sich ein bisschen freigeschwommen hatte von den Zwängen, die sie früher gehabt hätte, dann zu sagen, ich habe gespart und jetzt kaufe ich mir meine eigenen paar Strümpfe und muss niemanden fragen.
Ja,
das
ja,
war bestimmt ein sehr erhebendes Gefühl
absolut.
Für die jungen Damen.
Absolut. Mhm. Also Mode war schon wichtig und das merkt man auch bei Doris Kraus. Also sie hat nicht viel Geld gehabt. Und da haben ja Damen einen Hut getragen und Handschuhe. Und als eine Kollegin gesagt hat, was sie da für einen Teetopf auf dem Kopf hätte, da war sie doch schon sehr gekränkt natürlich, weil da war sie eben noch als Hilfskraft im Büro und konnte sich das nicht leisten. Sie ist dann später auch zu Modeschauen gegangen und fand es schon sehr faszinierend, wie die Models da auch auf dem Laufsteg gegangen sind und das fand ich interessant, auch geschminkt waren. Dann hat sie gesagt, das eine Model mit einer blauen Augendeckeltusche.
Also sie kannte Tusche für die Wimpern, aber sie wusste nichts mit Lidschatten.
Ja,
das
genau, Lidschatten, das Wort kannte sie nicht.
Augendeckeltusche.
Man hat eben, Tusche hat man eben, und die
Spucktusche
Augen
war das.
Richtig, genau.
Ich glaube Spucktusche, gell? Ich glaube, da hat man so, das war so Käschle, da hat man so... gespuckt und dann hat man es so mit aufgenommen.
Das weiß ich jetzt gar nicht.
Doch, aber Spucktusche.
Ja.
So ein Pinselchen.
Ja,
also
genau.
Es war nicht, richtig. Wie wir es jetzt kennen, dass wir eine Mascara aus dem Wimpernröhrchen ziehen. Also es gab die sogenannte Spucktusche, das war einfach so ein schwarzer Stein in so einem Behältnis drin und da hat man mit Flüssigkeit, aber man hat die Damen haben einfach schnell mal drauf gespuckt und dann haben sie das quasi da so ein bisschen, wurde das weicher und dann hat man es aufgetragen mit einem speziellen Bürstchen oder Kämmchen.
Bürstchen
hat man es einfach gefärbt.
Richtig.
Also wenn es geregnet hat, ist wahrscheinlich runtergelaufen, keine Frage.
Ja. Genau. Das ist so interessant, dass die Begrifflichkeit da noch gefehlt hat von diesen ganz neuen Lidschatten.
Das war ja, muss man sagen, die Rückkehr zur Eleganz in den 50er Jahren. Wenn man schaut, was die französischen Modehäuser damals, die berühmte A-Linie von Dior und dann die Hüte, dann eben die Dreiviertelärmel mit den langen Handschuhen dabei, das kleine Täschchen, die spitzen Pumps, das ist eine Silhouette, die, glaube ich, heute noch uns Bewunderung abverlangt. Ist nicht praktisch, wollen wir im Alltag eigentlich so alle nicht mehr tragen, weil das geht nicht gut, da rennen wir alle viel zu viel rum, aber ausgesehen hat es doch toll.
Ja, sehr elegant, auch wie gesagt, auch die verschiedenen Hüte, die es gab, also zum einen die kleinen Cappies und dann die großen Hüte wie ein Wagenrad. Gell?
Ja. Also ich schaue auch gern so Filme an, die in dieser Zeit spielen, weil ich mich an der Ausstattung so erfreuen kann. Ja. Gut, aber wie gesagt, wir kommen zur Sekretärin zurück, da war ja die Uniform ziemlich vorgegeben, also eben Rock, Pullover, vielleicht auch mal eine Bluse und wenn sie in der Chefetage waren, dann schon eher das Kostüm.
Ja, genau.
Schuhe ja wahrscheinlich auch nicht zu hoch, der Absatz.
Ja, das genau.
Regel nicht
das,
blutrot, denke ich, höchstens Perlmutt oder Rosé.
Ja. Aber wie gesagt, zum Beispiel Hosen, das war ja, ging ja überhaupt nicht. Nicht mal die Capri-Hosen, die dann...
Die waren der Freizeit vorbehalten.
Ja, Frauen haben überhaupt gar keine Hosen getragen da in den 50er Jahren. Gell.
Wenn man sich das so von der heutigen Sicht aus alles anschaut, die Lebenswirklichkeit damals und was sich da verändert hat in der Gesellschaft, in der Geschlechterrollen Mann-Frau, letztendlich glaube ich, ist es immer noch so, oder war es nie anders, dass die jungen Frauen auch damals einfach gesucht haben, was, denke ich, junge Frauen auch heute noch suchen. Eine Verwirklichung, eigenes Geld, unabhängig sein, Erfüllung im Beruf, möglichst nette Kollegen, Freunde, ein bisschen nette Freizeit, so leben können, dass man sich das nicht ins Haus und Braus, aber sich ein bisschen was leisten kann. Die Grundtendenz ist vermutlich sehr ähnlich, damals wie heute.
Ja, auf jeden Fall. Aber eben, das war nun, ist ein großer Fortschritt, dass die Geschlechterhierarchie eben nicht sich sehr, sehr stark verändert hat. Das war eben damals, die waren natürlich auch in ihrer Zeit drin. Aber wie gesagt, in den 50er Jahren, dass man da sein eigenes Leben verwirklichen konnte, dass man Beruf ergreifen konnte, dass der Beruf der Sekretärin eine kleine Hürde war, also brauchte kein Studium. Das war für viele einfach ein erreichbarer Beruf, ein Beruf, in dem man sich sein Leben finanzieren konnte und selbstständig war.
Man neigt ja immer so zu einem verklärten Blick, wenn man zurückschaut. Das wollen wir natürlich trotzdem nicht tun. Sie haben ein Kapitel, auch in dem Sie sehr genau beschreiben, wie die Verdrängungsprozesse gerade in den 50er Jahren passiert sind und stattgefunden haben und wie schwer das war für ganz viele Menschen, da drauf zu schauen, auf die Vergangenheit. Mhm. Und ein Kapitel auch beschäftigt sich mit einer anderen Sekretärin, nämlich mit den Sekretärinnen der Nazi-Größen, die also direkt dran waren an dieser Todesmaschinerie. Und das ist auch sehr, sehr bitter. Ich finde es aber auch wichtig, dass Sie es mit reingenommen haben, eben damit nicht so der nostalgische Blick, so ach, damals war alles schön und die Petticoete waren schön und die Mode war schön und die Damen saßen hübsch frisiert im Vorzimmer. Man muss Zeit immer in Zusammenhang betrachten und das gehört da einfach mit rein.
Ja, ich denke schon, das ist auch wichtig, um zu verstehen, dass in den 50er Jahren viel verdrängt wurde, dass man auch sieht, was wurde verdrängt. Das war, Sekretärinnen sind da oft eben in den Hintergrund geraten und das fand ich nochmal wichtig, auch herauszustellen, wie es in dieser Zeit war.
Annegret Braun, die Sekretärin, Frauenkarrieren und Lebensträume in den 1950er Jahren. Vielen Dank für diese spannenden Einblicke und diese kleine Zeitreise, die wir jetzt mit Ihnen unternommen haben.
Ich danke Ihnen, dass Sie da waren. Ich danke Ihnen, ich freue mich, dass ich hier sein durfte.
Für die nächsten Projekte, die hoffentlich anstehen, alles Gute.
Danke.